freuen uns sehr auf Tresentalk Podcast. Und zwar im Pitcher.
Tresentalk!
Im Rock'n'Roll Headquarter!
Podcast, Folge 35.
Und du bist wieder da.
Yay! Immer noch verwirrt und kurz vor der Prüfung.
Ja.
Deshalb ungewöhnlich unvorbereitet heute.
Das ist nicht schlimm, weil die Vorbereitung wird uns von unserem Gast, denke ich, abgenommen, denn wir sind
der
sehr
froh. Der
weiß,
wer er ist, meinst du?
Ich denke, dass er das weiß, wobei ich mir da nicht sicher bin, weil ich glaube, in ihm schlummern mehrere Persönlichkeiten. Zumindest eine Bühnenpersönlichkeit und eine Persönlichkeit abseits der Bühne.
Ist das so?
Das ist eine interessante Frage. Ja,
erstmal sagen wir, wer er ist, oder? Claudia.
Ja, ja. Dann bitteschön. Ja.
Wladimir ist unser Gast heute. Den Nachnamen kann ich, glaube ich, den verhaspel ich mich immer. Sag ihn selber bitte nochmal.
Andrienko,
so.
Das ist gar nicht so schwer.
Ich finde es schon, aber ich betone es auch falsch dann, so, als Rheinländer. Aber egal. Wladimir Andrienko... Der eine oder andere von euch kennt ihn vielleicht, denn Wladimir ist öfter auf den Kleinkunstbühnen dieser Welt unterwegs als Comedian, macht aber abseits dessen noch völlig andere Dinge und genau darüber wollen wir mit ihm nämlich heute plaudern und wir fangen mit dem an, was ich dich vorhin schon, weil ich habe Wladimir mal angesagt bei einer Ausgabe Kunst gegen Bares, aber er sagte, das weiß er nicht mehr, weil du sagtest, die schlechten Auftritte verdrängst du.
Ja, also den Auftritt, die Show habe ich in Erinnerung, aber dich nicht wahrscheinlich. Vielleicht habe ich das in Erinnerung mit dir verbunden, dass mein Auftritt nicht so gut lief.
Vielleicht war auch mein Auftritt einfach scheiße und du hast mich verdrängt. Das wäre vielleicht auch noch eine Variante.
Das kann auch gut sein, aber ich bin eher mir selber gegenüber sozusagen skeptischer. Deswegen, also ich glaube nicht, dass dein Auftritt mein Auftritt irgendwie toppen könnte, also was schlechte Auftritte angeht.
Okay. Aber ich erinnere mich so ein bisschen an den Inhalt deines Auftritts. Es ging nämlich tatsächlich, ja, man hört es an deinem Dialekt, du kommst ein bisschen östlich von hier, Dortmund die Ecke. Nein, es ging in deinem Dialekt auch um deine Herkunft, es ging um deine russische Herkunft auch in deinem Auftritt tatsächlich und was du daraus so für Dinge machst. Und das habe ich noch so dunkel drin, dass du halt, ja, sagt man dann Ethno-Comedy dazu noch? Das hat man früher, glaube ich, mal gesagt, ne?
Also der Begriff existiert immer noch und ich glaube, also ein Teil davon, was ich auf der Bühne mache, gehört zu Ethno-Comedy. Also das ist quasi, eigentlich, man kann schon sagen, das gehört, also das ist so eher ein Bereich, der nicht so direkte Zugehörigkeit zu Deutschland und weil bei Zuschauern, die einheimisch sind oder in Deutschland geboren sind, hören direkt den Namen, der nicht so richtig deutsch klingt, dann Akzent, dann gibt es Fragen und ich muss diese Fragen beantworten. Deswegen, man kann sagen, das ist Ethno-Comedy, aber ich würde sagen, eher Antworten auf die Fragen in Köpfen von Zuschauern.
Und da sind wahrscheinlich, wir müssen das Thema leider ansprechen, ja. Sorry, aber da sind wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren Fragen dazu gekommen, die vorher nicht unbedingt da waren, nämlich auf wessen Seite stehst du eigentlich? Wahrscheinlich kommt diese Frage öfter mal, oder? Wenn es ja, um die Ukraine geht.
Ja, also das stimmt so. Also nicht, dass ich so häufig diese Frage bekomme, aber zumindest so ein, manchmal muss das sich erklären, auf der Bühne auf jeden Fall. Direkt nach dem Überfall musste ich direkt so erklären, dass ich zwar russische Sprache ist meine Muttersprache, aber ich habe mit Russland nichts zu tun. Und mit dem, was in Russland gerade passiert, habe ich nie zu tun gehabt. Also ich hab da einfach nicht gelebt. Und, aber ich will diese Fragen quasi direkt beantworten, dass ich auch unter russischsprachigen viel unterschiedlich die Community ist und ich würde sagen, also sehr viele sind für Ukraine und finden das, was Russland gerade macht, ist ein alles mögliche Kriminaltat, Verrat, Versprechenbruch, also einfach so Aggression und ich bin auch aus diesem Lager und ich würde sagen, Es gibt sogar mehr. Sogar unter Russischsprachigen gibt es sehr viel häufiger Fragen unter sich. Also man weiß, vor allem am Anfang wusste man gar nicht, also wer für was steht. Und bevor man jemanden angerufen hat, man erstmal recherchiert, für was steht er. Wenn das nicht so klar war, dann fragt man erstmal vorsichtig. Und erst dann geht man zum Geschäft, sagen wir so, zu der Frage oder zur Bitte.
Das ist so ein bisschen, ich musste ein bisschen an diese Spaltung denken damals, als Corona anfing, wo man auch Leute, die man lange kennt, erstmal so ein bisschen abgeklopft hat, so gefühlt hat so, wie stehst du dazu? Findest du Impfen okay? Bist du Impfgegner? Und so weiter und so fort. Ist wahrscheinlich dann in eurer Community in Bezug auf die Ukraine auch ähnlich, dass man da erstmal so ein bisschen abklopft, so hey, wo stehst du eigentlich? Ne?
Ja, das kann man sagen. Einziges nur ist, also wenn jemand oder gegen Impfung zum Beispiel war oder wäre für mich weniger schmerzhafter als jemand, der pro Russland ist oder Putin unterstützt. Und das bringt viel, viel mehr Schmerzen an sich selbst.
Ich habe von einer Kollegin auch gehört, dass es häufig so ist, dass Russen, die nicht in Russland leben, eher gegen Putin sind, aber die Russen, die noch in Russland sind, oftmals durch die Propaganda halt so beeinflusst sind, dass sie das halt glauben, was halt erzählt wird in der russischen Presse, ne?
Also das Erste, ich würde sagen, also ich würde nicht sagen, dass in Russland, die leben, meine Einschätzungen sind so, dass so ungefähr 50-50, wobei 25% vielleicht sind sehr, sehr stark für Putin, 25% sind stark gegen, und es gibt so eine 50, die sich noch nicht so richtig entschieden haben und so mal ab und zu, sagen wir so, die Seite wechseln oder neutral bleiben. Ungefähr das Gleiche, würde ich sagen, ist das auch unter Russischsprachigen außerhalb von Russland, denn russischen Medien gibt es auch bis zum letzten Moment, gab es die auch in Deutschland zum Beispiel, konnte man die offiziell schauen. Jetzt teilweise sind die verboten, aber man findet auf jeden Fall Wege. Und ich würde sagen, das ist eher die Frage, in welchen Verhältnissen, Bedingungen man lebt, wo und wie man aufgewachsen ist. Alter spielt eine Rolle, Bildung, also nicht immer, aber relativ häufig und Einstellungen und Erfolge außerhalb von Russland. Also denn Selbstbewusstsein tankt man durch Erfolgen. Und wenn du deinen Weg irgendwo im fremden Land nicht gefunden hast, dann brauchst du diese Tankstelle. Und Putins Russland bietet das an. Du gehörst zu einer sehr, sehr starken Nation. Wir alle wollen uns vernichten. Wir kämpfen gegen alle. Das ist sehr leicht anzunehmen. Also, und viele, die auch außerhalb von Russland leben, seit 20, 30 Jahren denken, dass Russland tatsächlich wirklich gut geht, wirtschaftlich und so weiter. Und das stimmt aber nicht, also in dem Sinne. Es ist leider, Medien haben ihre Stärke und Medien treffen das, was bei Menschen sehr, sehr, wo es stark schmerzt. Und in den meisten Fällen sind das, ich würde sagen, Persönlichkeitsprobleme, aber ja, also ungefähr so sehe ich das.
Jetzt will ich das Thema eigentlich nicht zu sehr vertiefen, aber eine Frage brennt mir unter den Nägeln. Hast du, seitdem dieser Konflikt jetzt seit 2 Jahren da ist, erlebst du in der Öffentlichkeit, dass du wegen deines Akzents irgendwie angefeindet wirst? Ist dir das passiert oder hoffentlich nicht?
Nee, sowas habe ich quasi nie, also weil ich eigentlich, sobald die Fragen entstehen, erzähle ich auch dann ehrlich, wie ist das für mich, und wahrscheinlich akzeptieren das Menschen, denn Akzent, sagen wir so, an dieser Stelle spielt keine Rolle, sondern Inhalten von Mund, sagen wir so. Mhm. hier Inhalt ist viel wichtiger als Form, und ich denke, zumindest ich habe das noch nie erlebt oder wahrgenommen, und vielleicht gab es auch sowas, aber ich habe das nicht in Erinnerung. Mhm.
Okay.
Oh, das ist... Ich finde das Thema so schwer, wenn man dann als Mensch, der damit ja eigentlich gar nichts zu tun hat, so um Meinung gebeten wird. Ne? So, also ich kann mir vorstellen, dass das schon auch anstrengend ist, da immer wieder auf was antworten zu müssen, wo du mit dir, also das ist dir ja übergestülpt worden.
Aber das ist für mich nachvollziehbar, ja. Denn die Menschen, wenn die mit jemandem, sagen wir so, zusammenarbeiten, kooperieren oder noch was, also einfach so guten Kontakt beibehalten wollen, dann, dass die das fragen, damit die für sich auch über dich eine, ja, sagen wir so, ein jetzt unter Umständen richtiges Bild schaffen, denn davor gab es diese Frage nicht, denn es war egal. Nach dem Überfall, es war relativ wichtig, also für die Menschen, auch in Deutschland, sagen wir so, auch unter meinen Bekannten, meinen Kumpel, Freunden, Arbeitskollegen, zu wissen, unterstütze ich einen Kriminaltat, sehe ich das als Kriminaltat oder nicht. Denn das sind neue Bedingungen und dazu haben die keine Informationen. Deswegen, für mich ist das total nachvollziehbar, denn ich habe die gleichen Fragen.
Ja.
Ich stelle die vielleicht nicht so direkt rein, aber ich habe mehrere Möglichkeiten zu recherchieren oder anzuschauen und ehrlich gesagt, ist so und ist für mich hundertprozentig erklärbar. Ich würde sagen, also vielleicht jetzt ist es nicht mehr der Fall, aber die ersten 6 bis 10 Monate, würde ich sagen, also das war relativ wichtig. Also für viele Menschen und für mich auch. Also.
Auch das zu kommunizieren.
Ich brauche das manchmal nicht zu fragen. Ich kann das aus den Antworten schon wissen, vor allem bei Russischsprachigen, denn es gibt Klischees, die von russischer Propaganda übernommen werden und schon an denen kannst du das hören und bei einer Nachfrage reicht es schon zu verstehen, ist das nur Klischee übernommen worden und werden jetzt unterstützt oder jemand hat sich einen Ausrutscher jetzt erlaubt, sagen wir so. Denn das ist relativ einfach.
Ja, das haben wir ja in etwa auch mit Menschen, die entweder diesen ganzen Verschwörungssachen verfallen sind oder der AfD. Also wenn ich das Wort Systemmedien höre, da oder eben Propaganda in der Tagesschau oder so, das sind dann auch so Momente, wo sich mir auch so ein bisschen die Nackenhaare, und das ist wahrscheinlich das, was du dann meinst mit dem, was du dann raushören würdest bei russischen Menschen, die halt durch diesen Sprech, der da verbreitet wird, halt so indoktriniert sind.
Ja, weil das ist schon seit mehreren Jahren, also ich würde sagen seit 2008 ungefähr hat das langsam angefangen und da gibt es bestimmte Begriffe, wo man direkt also nachvollziehen kann, dass es nicht aus jemandem rauskommt, der selber zu diesen Gedanken gekommen ist, sondern sowas wie kollektivistisches Westen. Das ist ein Begriff schon seit Sowjetunion-Zeiten, wurde in zweiter Putin-Zeit sozusagen wieder ins Licht gebracht. Was hast du 8 Jahre gemacht? Das ist so quasi an alle Kriegsgegner, die meinten, als Donbass bombardiert wurde, was habt ihr gemacht? Warum sagt ihr jetzt etwas? Also das sind nur quasi zwei Beispiele. Oder das Fall in Bucha, Kriminaltaten in Bucha ist ein Fake, also direkter Fake. Das sind schon Sachen, wo du dann direkt einen Pro-Putin-Mensch entziffern kannst. Also das, ja.
Würdest du gerade in deine Heimat reisen?
In Kasachstan? Ich komme aus Kasachstan.
Ja.
Also mittlerweile habe ich immer weniger Gründe. Also ich habe da noch Verwandten, habe Klassenkameraden, aber der Bezug zu dem Land ist viel, viel kleiner geworden. Also das kann auch aufgrund von Alter sein, aufgrund der Jahre, die ich in Deutschland verbracht habe. Ich bin schon quasi die Hälfte meines Lebens in Deutschland. Ich habe relativ viel zu tun, um einfach so daran zu denken. Und ich finde immer weniger, also von Jahr zu Jahr, sagen wir so, immer weniger Gründe, dahin zu fahren, zu besuchen. Vielleicht irgendwann doch, aber mittlerweile, ich denke nicht so richtig daran. Also.
Ja, jetzt probieren wir irgendwie die Kurve zu kriegen von dem ernsten Konflikt in der Ukraine zu deinem, ja, einem deiner Jobs, nämlich Stand-Up-Comedian. Das ist ja so ein, ist es ein Job, ist es ein Hobby, würdest du es selber bezeichnen?
Also ich würde sagen, ich habe Glück einfach in meinem Leben, dass ich zwei Hobbys habe oder in mir zwei Hobbys rausgefunden habe und damit Geld verdienen kann. Ein davon ist Stand-Up-Comedy, andere ist Sozialarbeit und vor allem, sagen wir so, Jugendarbeit. Also ich mache beide Sachen schon seit mehr als 20 Jahren und habe irgendwie so eine Mischung gefunden, dass ich dann quasi nie zu hundertprozentig nur Sozialarbeit mich gewidmet habe oder meine Zeit gewidmet habe. Oder nur zu 100% der Comedy, denn sobald ich werde sehr schnell müde, wenn ich nur eine Sache mache und deswegen alles Ausgleich. Ich nenne das manchmal als eine so kleine Reise zum Urlaub, also Energie tanken, denn Arbeit gibt, also Sozialarbeit gibt andere Arten von Emotionen, die bei Comedy vielleicht nicht so immer so zu treffen sind. Andererseits, Comedy bringt andere Emotionen und das ist das, was ich quasi so, wie ich so lebe und deswegen, ich mag die beiden Sachen und eigentlich mein Ziel war immer, mein Ziel ist bis jetzt, also Stand jetzt, möchte ich beiden Sachen so lange wie es möglich ist, also zu treiben. Und es ist Hobby. Also Antwort auf deine Frage.
Ja, okay, aber es ist auf jeden Fall klasse. Fangen wir mit der Comedy an, weil ich sag mal, du sagst seit über 20 Jahren, also hast damit angefangen, als du nach Deutschland gekommen bist. Oder auch schon in Kasachstan früher?
Ich habe das schon in Kasachstan gemacht. Schon in der Schule haben wir die ersten Sketchen so irgendwie gemacht. Dann die meisten Fälle haben wir diese Sketche im TV gesehen, dann haben die so irgendwie an uns ein bisschen angepasst und dann gezeigt. Und so wie ich in meiner Erinnerung, ich hatte sehr gute Gefühle, wenn die Zuschauer gelacht haben. Und irgendwann kam ich zur Uni und in Uni gab es so ein auch Comedy-Wettbewerbs, Comedy-Teams-Wettbewerbs und ich kam zu unserem Fakultätteam. Irgendwann habe ich angefangen, auch Witze selber zu kreieren mit dem Team und so hat es dann quasi angefangen. Mit Umzug nach Deutschland war das quasi meine Möglichkeit, mich hier zu finden, denn die ersten drei Jahre waren relativ schwierig und als ich dann quasi diesen Hobby dann gefunden habe und ein Team in Düsseldorf zusammen mit anderen Kumpels mitgegründet habe, dann irgendwann kam es dazu, dass wir sogar in russischen Fernseher waren mit Comedy auf Russisch und irgendwann 2014 habe ich gesagt, okay, jetzt will ich alleine auftreten, Stand-Up-Comedy ging überall sozusagen war im Trend und ich wollte mein Deutsch fördern und deswegen sagte ich mache jetzt das alles auf Deutsch. Hat irgendwie funktioniert. Ja, so ungefähr kurz mein Weg bis heute.
Eine Frage, die du vielleicht schon öfter gehört hast. Wie unterscheidet sich denn der Humor in Kasachstan von dem in Deutschland oder auch in Russland von dem in Deutschland? Ist der irgendwie anders? Ist der derber? Ist der... Ja, gibt es da Unterschiede überhaupt beim Humor?
Also, das ist genauso wie Musik. Also, es gibt 7 Noten, wie man Musik macht. Aber auf welche Art du das machst, also hängt davon ab, welchen Habitus du hast, sagen wir so. Was deine Zuneigungen sind, was hast du davor gehört, in welche Richtung oder welche Genre passt dir. Das gleiche ist bei Comedy. Es gibt so ungefähr 25 Methoden, wie man einen Witz schreibt. Und diese Methoden sind sowohl in russischsprachigen Kulturraum benutzt, als auch in deutschsprachigen oder in englischsprachigen. Es geht immer nur darum, wie weit ist die Szene selbst in einzelnen Land. Sagen Sie, USA oder England sind sehr, sehr weit, weil die haben es Stand-up-Comedy so etabliert, dass es, was Comedy angeht, ist jetzt Hauptgenre in diesen Ländern. Deswegen gibt es da Menschen, die sozusagen viel, viel tiefer, viel, viel dreister, viel, viel frecher und viel innovativer mit den Stand-up-Comedy umgehen. In Deutschland ist es Stand-up-Comedy erstmal nicht so Hauptgenre, eher immer noch sozusagen so ein bisschen abseits. Deswegen haben wir solche, ja, also ich würde sagen, noch nicht so viel, was Erfahrung angeht, also eingesammelt. In Russland, da muss man sich vorstellen, die haben das, was Deutschland in den letzten 20 Jahren gemacht hat, in Russland Stand-up-Comedians in 5 Jahren geschafft.
Okay.
Und deswegen sind die jetzt ein bisschen weiter als deutsche Stand-up-Comedians. Die können sich erlauben, durch YouTube Millionen Aufrufe zu sammeln, nie im Fernsehen zu sein, also gewesen zu sein. Und das spielt natürlich auch eine Rolle, wie YouTube in Russland benutzt wird, als eine freie Plattform, weil im offiziellen Fernseher musst du sehr, sehr
wenn es über Putin gehen wahrscheinlich
genau,
nicht.
Genau, also loyal sein, genau. Deswegen alle freie Künstler gingen zum YouTube und haben dann so YouTube in russischer Sprache ist der sehr, sehr stark. Also und ja, deswegen sage ich, Methoden sind viel unwichtiger, Themen sind viel wichtiger, weil bei Stand-Up-Comedy, du sprichst darüber, was dich immer so interessiert, was dich so brennt, was bei dir so brennt. Themen, die sowas wie, womit bist du aufgewachsen, was war in deiner Kindheit, also alle Witze bis 20, sagen wir so, auf Deutsch würde ich wahrscheinlich nie verstehen, denn ich kam mit 22. Studentenwitze sind, ich war Student, aber ich hatte schon meine Studiumzeiten in Kasachstan. Deswegen war ich so ein Student, der nicht oft auf Partys war, sondern einfach so Ziel hatte, so schnell wie möglich.
Das ist also ernst genommen mit dem Studieren?
Ja, man kann schon so sagen, aber ich habe trotzdem fast 10 Jahre studiert. Aber ich habe einfach so 4 Jahre kaum Studium gemacht, sondern ich habe viel gearbeitet. Und deswegen also, sagen wir so, erste Vorlesung, welche Prüfung, Referat, wann ist mein Referat, dritte Sitzung. Dann komme ich 3 Sitzungen, mache mein Referat und dann nicht mehr. Also so ungefähr. Und sowas wie alles drumherum war zum Studienzeit gehört. Das hatte ich kaum, denn ich hatte das in Kasachstan alles schon. Und das ist quasi für mich schon so wie zum zweiten Mal in gleichen Fluss reinzugehen. Also das wird nie Gleiches sein. Wollte ich auch wahrscheinlich nicht, so ungefähr. Deswegen, also ich meine, es gibt Background, jeder Witz braucht eine Grundlage, eine Erfahrung und Erfahrungen sind bei mir ein bisschen anders, bei Menschen in anderen Ländern. Deswegen, sehr gut funktionierende deutsche Witze auf Deutsch werden in anderen Ländern vielleicht nicht funktionieren, nicht weil die nicht lustig sind, sondern weil denen Erfahrung fällt. Also, oder Informationen fällt. Und umgekehrt ist das ungefähr auch das Gleiche.
Machst du Witze über Deutsche?
Ja, es gibt...
Funktioniert natürlich. Gut,
oder? Ja, was heißt das? Also,
naja, mit so einem... Ich stelle mir das immer so spannend vor. Also wenn wir irgendwo ins Ausland gehen, sehen wir das ja auch, ne? Die Eigenarten der Menschen. Aber wenn man natürlich in ein Land leben geht, dann kriegt man die ja auch noch ab. Also wenn man... Man ist ja anders sozialisiert, wenn man hier nicht aufwächst. Und dann auf so diese Uneigenschaften zu treffen, die ja viele Deutsche oder das ganze Land in sich trägt, stelle ich mir schon manchmal witzig vor für Leute von außen.
Ja, du musst dir vorstellen, also wenn ein Einheimischer einen Witz über Deutsche sagt, dann ist ihm gerecht, also der ist hier. Wenn so ein Mensch mit so einem Akzent ein Witz über Deutsche sagt, dann muss ich das begründen.
Ja.
Denn erstmal ist die Frage, was erlaubst du dir hier? selbst wenn ich schon seit, sagen wir so, mich selber als festen Bestandteil der Gesellschaft oder als Düsseldorfer Leben so verstehe,
ja,
heißt es immer noch nicht, dass die Zuschauer das so auch sehen. Deswegen, ich muss das irgendwie begründen. Ich muss ein bisschen anderen Einleitungen machen, damit es quasi auch dann keine Fragen gibt, so diese lokalpatriotischen Fragen. Was erlaubst du dir da? Das heißt nicht, dass ich diese Fragen nicht haben will, aber nicht auf der Bühne in dem Moment. Denn diese Frage lenken vor allem von das Wichtigste ab, von Witz selbst. In einer normalen Diskussion kann ich dann natürlich fragen, aber wieso stellst du dir diese Frage? Also, denn das ist aus meiner Sicht ein bisschen unnormal. Das ist genauso wie die Frage, gehört Islam zu Deutschland? Sobald ein Muslime da ist, also dann ist das ein Teil von Deutschland.
Ja.
Dass ein Mensch, der Andrejenko heißt, gehört auch gerade zu Deutschland, weil er hier lebt und etwas hier tut. Also,
ja, ich bin letztens über so einen, ich weiß nicht, ob der TikToker ist, der ist mir irgendwo bei Instagram angezeigt worden, ein Engländer oder Ami ist das. Der
ein TikToker bei Instagram, Engländer oder Ami. Konkretisier es doch noch ein bisschen.
Tut mir leid, das ist diese Sachen, die dir einfach reingespült werden. Dann guckst du dir das an. Reels nennt man die, glaube ich.
Ja,
ne?
Reels, genau.
So, und dann swipest du das
dann
wieder
so. Dann swipest du das Reel weg.
Genau. So, auf jeden
Fall.
Da war. Warte mal, wie war das? GG? Nee, das passt an.
Ich habe keine Ahnung.
Nicht.
Nein, aber du hast da einen Engländer, Australier
genau.
bei TikTok, Instagram.
Wie auch
gesehen.
Immer, vielleicht war er auch Italiener. Nein, der hat in einem englischen Akzent davon erzählt, dass er das so absurd findet, dass ihn das unfassbar stresst, dass er in Deutschland immer an Feiertagen spazieren gehen muss. Und ich fand es so witzig, weil es so stimmt. Und das ist sowas, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das hat meine ganze Kindheit mich belastet, dass ich jeden Sonntag spazieren gehen sollte. Selbst ich als Deutsche habe ja nicht verstanden, warum man das tun muss. Und da musste ich mich aber dabei erwischen. Der musste den Gag gar nicht erklären, weil der lag für mich auf der Hand. Und ich dachte, ja, finde ich genauso bescheuert. Aber es findet halt in Deutschland statt.
Ja, also dieser Phänomen ist mir nicht bewusst, also deswegen würde ich darüber wahrscheinlich nicht lachen. Aber wenn ein Engländer über Steuererklärungen Witze macht, dann weiß ich Bescheid.
Ja.
Oder Termine, weiß ich Bescheid. Oder Handwerker muss man sehr lange warten, weiß ich Bescheid. Also die Sachen muss ich auch selber erleben.
Ja.
Andererseits, es ist viele Themen auf, es gibt so quasi Themen, die auf Hand liegen.
Ja.
Und als ein Komiker oder als Komiker, der tendiert, ein guter Komiker zu sein, also versuche ich natürlich also nicht das nehmen, was sozusagen sowieso so direkt so ins Auge geht, denn höchstwahrscheinlich schon vor 50 Jahren gab es die ersten Witze dazu. Das ist das Gleiche wie du machst zum ersten Mal deine Beziehung mit, sagen wir so, mit einer Frau oder einem Mann, merkst irgendwelche Sachen und dann gehst du auf die Bühne, direkt erzählst und alle Menschen, die über 30, die wissen schon die. Alle Komiker haben die schon davor gemacht. Sowas will ich nicht. Also ich will etwas anderes. Ich will, deswegen ist das Stand-up-Comedy so beliebt geworden, denn das ist auch ein, man kann sagen, eine Weiterentwicklung von der Comedy-Genre, aber andererseits, das ist auch eine Überlegung, wie können wir immer noch interessant sein, Menschen zum Lachen bringen. Und man hat gemerkt, persönliche Geschichten, persönliche Einstellungen zu Situationen, die viele vielleicht hatten, bringen ein bisschen etwas Neues.
Mhm.
Also, und deswegen, ich würde sagen, über Deutsch mache ich sehr wenig, nur da, wo ich hundertprozentig sicher bin, es wird funktionieren, denn da gibt es eine persönliche Sache. Vor allem, das gilt immer so, ihr habt mir so erklärt und dann mache ich so und ihr macht umgekehrt und dann ist das für mich ein Paradox. Dann ist es auch für Deutsch Paradox, weil die wissen, nicht alles, was die so erklären, es muss so sein, auch so gelebt wird. Also das ist der Punkt.
Und so für mich zum Verständnis, wo ist jetzt der Unterschied zwischen einem Stand-up-Comedian und Mario Barth? Wirklich für mich, also jetzt echt für mich, erklärt, um das diesen Unter... Also ich weiß, dass das kein Stand-up ist, was der macht. Aber wo ist da genau...
Ich weiß es. Stand-up-Comedians sind lustig.
Also ich denke, meiste Vorwürfe, was Mario Barth so bekommt... Also ich habe vielleicht zwei seiner Witze gesehen. Vielleicht zwei, maximal.
Das sind doch auch... Also die zwei kennt ja jeder von uns, oder? Also das ist ja immer... Punkt.
Wahrscheinlich das ist der Punkt, dass er quasi relativ... das ist meine Vermutung.
Ja.
Dass er zu banal ist, dass die Witze schon so seit 40 Jahren existieren.
Ja.
Es heißt nicht, dass er die geklaut hat. Man kann Witze neu erfinden. Man muss aber immer so sehr kritisch zu sich selber sein und sagen, okay, wenn hier so ein Wortspiel drin ist, vielleicht hat jemand schon sowas gehabt. Also zu unpersönlich. Man sieht seine Einstellungen vielleicht seine Einstellungen sehen sehr unsympathisch aus. Das heißt, wenn du immer so als... wie nennt man, als Empörung so, oh, diese Jugendliche, das ist so, diese Empörung ist eine Einstellung, also es gibt vier Einstellungen, ich bin empört, es macht mir Angst, ich finde das seltsam und noch was, ich hasse, glaube ich, also das sind so Einstellungen. Empörung ist sehr häufig benutzt von Menschen im Alter. Denn alles, was neu kommt, iPhone, Veggies-Leben, Child-Free-Leben, Queer-Community, noch was, Fridays for Future, solche Sachen, man versteht die nicht so richtig, deswegen empört man sich. Oder man denkt, es gibt nur einzige Einstellung, die man machen kann, ist Empörung, weil man denkt, wenn ich so denke, dann denken auch viele. Die finden auch dann eigene Zuschauer. Problem ist, wenn du dann denkst, dass Empörung immer richtige Einstellung ist und du musst nur alle Sachen mit Empörung nehmen, dann wird es funktionieren. So konserviert man sich und eigenen Humor und bleibt man dann da. Und ich glaube, bei Mario Barth ist das so vielleicht vor 20 Jahren so passiert. Aber man muss schon sagen, also das bringt immer noch Leuten zu seinen
Ja, verwunderlich,
Shows.
Ne?
Und das heißt also, wirtschaftlich macht er nichts falsch.
Ja.
Künstlerisch schon, aus meiner Sicht. Mhm. Andererseits, das bringt auch künstlerisch Comedy in Deutschland weiter, sobald wir immer mehr junge Comedians haben, die sagen, ich werde nie wie ein Mario Barth sein. Dann heißt es also, die haben schon was verstanden. Vielleicht in 5 Jahren, die meisten davon werden so sein, aber das erstmal die 5 Jahre davor bringen deutsche Comedy-Szene viel weiter als die anderen Sachen.
Das ist halt so einfach. Ne? Mario Barth hat kennst du, dann rede ich schlecht über meine Freundin. Natürlich kenne ich das, weil jeder aber Mensch Marotten hat.
Das nutzen, also hier würde ich sagen, also das nutzen alle. Also
ja,
denn
natürlich.
Diese kennst du, hast du gesehen, ihr kennt diese Menschen. Das ist so ein bisschen kleiner.
Der klassische Satz in der Stand-Up-Comedy eigentlich.
Ja,
ne?
Weil du brauchst so ein bisschen Dialog, also zumindest, oder manchmal auch Luft zu holen. Also das sind, ich will nicht sagen, das sind Tricks, sondern das ist auch ein Zeigen, wir sind gerade mit dir in einem Dialog.
Ja, das ist also wie ein Werkzeug quasi. Jetzt, so schön, wie du das gerade erklärt hast, Wladimir, machst du, weil du bist ja auch Sozialarbeiter und arbeitest mit Jugendlichen, machst du mit denen Comedy-Workshops? Weil so wie du das erklärst, denke ich mir so, boah, wenn ich bei dir einen halben Tag verbringe, könnte ich vielleicht mal Comedian probieren?
Also, ja, es gibt zwei Sachen. Also erstens, ich bin überzeugt, Comedy kann jeder lernen. Comedy sind sozusagen Abruf von Informationen in einem bestimmten System, in eine bestimmte Struktur. Das heißt, Informationen hast du schon, weil du hast bestimmtes 35 Jahre schon gelebt, du hast etwas gelesen, etwas gehört. Das heißt, es gibt jede Menge Informationen. Das heißt, Informationen haben auch Paradoxe drin. Du musst nur zwei Faktoren zusammenbringen, zwei Wörter zusammenbringen und dann zwei Prozesse zusammenbringen, Phänomene, alles Mögliche. Und dann kann ein Paradox entstehen. Einziges, was dir fehlt, ist quasi Handwerk. Und einfach so, Gehirn ist ein Muskel, das kann man auch trainieren in diesem Sinne. Also, das ist die erste Sache. Deswegen ist das für Jugendliche, sagen wir so, ein bisschen schwer mit Comedy anzufangen, denn denen fehlen einfach viele Informationen.
Klar.
Das ist das Problem. Und es gibt dritter Faktor, was ich auf jeden Fall nennen würde. Witze zu kreieren an sich selbst ist eine sehr, sehr langweilige Sache. Denn du musst dich konzentrieren und einfach so an die Sache denken und sozusagen diese Konstruktionen finden, diese Phänomene einfach vergleichen. Es gibt mehrere Methoden, wie man das macht. Man kann das einfach so wie ganz normale Mindmapping also machen. Mhm. Es gibt auch einfach so Brainstormings, aber alleine. Du kannst auch mit jemandem das machen, aber in den meisten Fällen wird das irgendwo dich ablenken. Und sich zu konzentrieren, 2 Stunden, das schaffen nicht alle Erwachsene. Bei Jugendlichen ist es ja, viel schwieriger, denn das ist nicht deren Ablauf.
Also, ja, klar.
Deswegen, die mögen schon sozusagen vielleicht Witze zu kreieren, aber in einer leichteren Form. Deswegen, Impro-Theater ist für die vielleicht viel angenehmeres Format, was Workshops angeht. Bei Comedy, ich habe, sagen wir so, relativ einige Projekte schon auf die Beine gestellt und ich habe gesehen, welche Problematiken dahinter stehen und ich würde sagen, so Comedy mit allen diesen Aspekten, was mit sich bringt, also ist eher als eine Interesse, als eine Beschäftigung, Interessebeschäftigung, als Hobby, mhm. erst vielleicht ab 17, ab 18, bei manchen super Talentierten auch schon seit ab vielleicht 10, aber so ein richtiges Comedy Produktion. Ja, ich würde sagen, da braucht man ein bisschen Zeit, also mhm. man braucht ein bisschen auch Lebenserfahrung, denn wenn ich Jugendlichen meine Witze erzähle, die verstehen viele auch nicht. Also, denn für die ist das unbekanntes Feld. Und sehr oft denke ich, das ist gut so. Also gut, dass er das einfach nicht kennt. Ja. Und
Und oft ist es bei jungen Leuten auch so, wenn jemand in unserem Alter denen was erzählt, dann lachen die aus Prinzip nicht darüber. Weil die sagen, du bist nicht lustig. Also zumindest geht mir das mit meiner Tochter so.
Prinzip, ich würde sagen, da hast du einfach so vielleicht Konflikt mit deiner Tochter, weil
okay.
du über ihre Witze nicht lachst oder über ihre künstlerisches Schaffen irgendwas, keine, wie nennt man das, von ihr erwartende Rückmeldungen lieferst.
Okay, dann machen wir nochmal einen privaten Termin, wo wir über diesen Konflikt am besten ein bisschen tiefer reden, Vladimir.
Ja, okay. Nee, also, ich würde sagen, aus Prinzip, du musst dir vorstellen, selbst wenn jemand sagt, also aus Prinzip mache ich das nicht, wenn das witzig ist oder irgendwelche Emotionen hervorruft, dann man kann das nicht widerstehen. Du kennst das, also sobald man jemandem sagt, bleib still, selbst bei Erwachsenen wird das nicht funktionieren.
Nein.
Das ist, weil die Situation plötzlich sehr paradoxal ist. Also, und das,
ich habe das in mir, dass ich immer am schlimmsten bei den Sachen lache, wo ich eigentlich gar nicht lachen möchte. Mhm. Also so dieser britische schwarze Humor, wenn der aus dem Nichts mich kickt, dann, also das ist wirklich nicht witzig, weil es um schwere Krankheiten, Sterbende, also das ist ja wirklich ein harter, aber da, ich habe das Gefühl, umso verbotener das ist, desto lauter muss ich lachen, weil es eigentlich verboten ist. Ist das das Konzept dahinter auch?
Also ich würde sagen, das ist nicht Konzept, aber zumindest...
Also ich meine im Gehirn. Also das ist ja irgendwas, was du in vielen Gehirnen damit auslöst.
Du musst dir vorstellen, also Comedy ist besteht aus mehreren Sachen. Ein davon ist quasi Schmerzen. Denn das, was bei Comedy man erzählt, also das sind Schmerzen. Und wenn ein Künstler, ein Komiker, Stand-up-Comedian, ungefähr gleiche Schmerzen hatte wie du und dann auf irgendwelche Weise das rüberbringt und du verstehst, was er da meint, dann lachst du darüber, denn du verstehst ungefähr, worum es geht und das, in meisten Fällen, das sind wirklich sehr schmerzhafte Sachen, die wir von uns vielleicht nie so richtig analysiert haben oder therapiert haben und
nicht ranlassen.
Plötzlich kommt jemand und dann zeigt anderen Weg, du lachst darüber, das macht auch therapeutischen Effekt und deswegen, also die Menschen, die das vielleicht nicht unbedingt, also man muss immer auch sagen, je größer Schmerz ist, je größer wird Thema empfindlich, desto stärker muss der Witz sein. Denn bei Zuschauern merken auch, also darf er das? Und wenn Witz schwach ist, dann Arschloch, was erlaubst du dir? Wenn Witz stark ist, man vergisst das einfach. Also vielleicht erst in zweiter Linie, in 5 Minuten, nachdem man Tränen so ausgelacht hat, so irgendwie dann sagt man, oh, aber darf er das sowas? Aber dann ist schon zu spät. Also Effekt ist schon da.
Ja, dieses darf er das war doch bei Kristall am Anfang seines Dings. Hat er immer mit diesem darf er das gespielt. Ja. Hat auf jeden Fall funktioniert. Hat ihn sehr erfolgreich gemacht. Aber kommen wir zu deinem anderen Hobby, was du zum Beruf gemacht hast. Du hast das eingangs, ich fand das so schön, wie du das am Anfang dieses Podcasts gesagt hast, dass du 2 Hobbys gemacht hast, die du jetzt zum Beruf gemacht hast. Und das eine ist Comedy und das andere Hobby, Arbeit mit Jugendlichen. Das ist so, es ist so schön, es ist schön, das zu hören, weil ich weiß genau, wie du das meinst. Aber es gibt halt viele Leute, die würden das vielleicht nicht unbedingt so sehen, dass das ein Hobby sein kann, sich um Jugendliche zu kümmern als Sozialarbeiter.
Ja, das ist schon schwierige Arbeit. Man muss einige Fähigkeiten mitbringen, einige Kenntnisse, die am Anfang, würde ich sagen, also am Anfang, wo ich angefangen habe, mit Jugendlichen zu arbeiten, ich würde sagen, das ging bei mir relativ leicht, also relativ einfacher. Dann habe ich andere Felder von Sozialarbeit probiert, Hilfe zur Erziehung. 5 Jahre habe ich gemacht, habe aber gefunden, das ist eine sehr schwere Sache, bringt auch mir sehr viele Schmerzen an. Und deswegen irgendwie dachte ich mir, dass es bei den Jugendlichen, was ist sehr interessant, die sind Experten in kaum was wissen. Und das können die sehr gut. Und deswegen, wenn ich mit denen zusammen bin, dann habe ich keine Angst, in einigen Sachen, was die gut kennen, nicht zu wissen. Denn sobald du bei denen normal das irgendwie fragst, die können dir das erklären. Und so kannst du dann denen auch andere Sachen erklären. Was du musst wirklich also interessiert sein in die, in meisten Fällen, und dann wird das, also die Arbeit auf jeden Fall viel vereinfacht. Und wovon ich auch überzeugt bin, wenn du ein Interesse hast, und dieses Interesse kann in jeder Sache sein, sagen wir so, interessante Flaschen sammeln. Menschen, die für eine Sache interessiert sind, die haben ein anderes Leuchten in den Augen. Und das inspiriert die Jugendlichen, weil die plötzlich für sich sehen, oh, da ist jemand, der in dieser Sache so total interessiert ist. Ich will das auch wissen, warum zumindest. Und da hast du diese Möglichkeit, mit denen was zusammen machen, denn deren Interessen sind Grundlagen dafür, dass man mit denen auch etwas sozialpädagogisch erreichen kann. Also ich würde so sagen zumindest. Deswegen ist es für mich viel leichter als die anderen Sachen. Büroverwaltung ist für mich total schwierig.
Ja, klar.
Als vor einer Gruppe vor Jugendlichen sich hinzustellen und einfach so irgendwie die nächsten 2 Stunden mit denen verbringen.
Mhm.
Jetzt bist du ja aber nicht nur Sozialarbeiter, sondern ihr habt euch ja auch mit einer Art Künstlerkollektiv, kann man so sagen, ne? als Träger selbstständig gemacht.
Ja.
Und ihr bringt alle unterschiedliche Professionen mit, die ihr ja auch alle irgendwie in der Arbeit wieder einbringt.
Also ja, nur grob, also wir sind eine gemeinnützige Genossenschaft. Genossenschaft heißt Kolleg. Wir sind in Düsseldorf, wir sind anerkannter Träger der Jugendhilfe nach allen wichtigen Paragraphen für Sozialarbeit, für die Jugendarbeit. Wir sind alle Pädagogen, ausgebildete Pädagogen. Wir bringen aber noch irgendetwas, eine, sagen wir so, Qualifikation oder eine Expertise dazu. Also ich bin zum Beispiel in Stand-up-Comedy, Comedy oder Impro-Theater, also irgendwie Experte. Wir haben bei uns einen Sozialarbeiter, der Rapper ist und das auch beibringen kann. Wir haben Impro-Theater-Leute, wir haben Künstlerinnen, wir haben Menschen, die in Antirassismus, Anti-Gewalt-Training auch Experten sind. Jemandem, der aus Bereich Interkulturalität, Anthropologie und so weiter, Theater, also alles Mögliche, was wir in unserer Arbeit immer so zum Nutzen bringen wollen, möchten und wissen, dass es auch funktioniert. Und deswegen, ja, wir sind wir nennen uns so ein Zusammenkommen von Pädagogen mit kreativen Köpfen, beziehungsweise kreativen Menschen mit pädagogischem Geschick oder Kenntnissen, Fähigkeiten. Ja?
Ja, also,
so ungefähr nennen wir uns.
Ja.
Und so sehen wir uns. Und wir versuchen auf jeden Fall also die Projekte zu gestalten, die wir wirklich also wichtig finden. Und so zu gestalten, wo wir sehen, das wird am meisten Effizienz. Mhm. Effizienz ist für uns nicht nur, dass wir zu einem Workshop 100 Jugendliche bekommen, sondern wozu machen wir das? Wozu?
Ja.
Also was kann man das kontinuierlich so machen? Also im besten Fall, wir wollen Systeme aufbauen. Gib uns eine Aufgabe, sag die Rahmenbedingungen und wir sagen dir, wie effektiv das sein wird und wieso in meisten Fällen es nicht unter diesen Bedingungen stattfinden soll, sondern da muss was vielleicht etwas auf etwas anderes Fokus dann liegen. So versuchen wir zu arbeiten. Also.
Ja, aber das ist ja schon ein total spannender Ansatz eigentlich, ne? Weil ihr guckt ja eher nach dem Bedarf.
Ja,
ganz ja. Individuell. Ne? Also da würde ich jetzt gerne auf euer Altstadtprojekt auch ja. anspielen, weil ich das unfassbar spannend finde, was ihr da macht. Und ob es dann da auch weitergeht, wäre meine Anschlussfrage. Also packt ihr dann die Leute, die ihr da irgendwie abgeholt bekommt und arbeitet dann weiter oder endet das an so einem Abend in der Altstadt?
Also, worüber du jetzt sprichst, also das Projekt heißt Streetwork in Düsseldorf-Altstadt. Das ist nicht so ein klassischer Streetwork in dem Sinne, dass man da für alle Ansprechpartner ist, sondern in dem Projekt haben wir eine besondere Zielgruppe, in dem Fall Jugendliche. Und so wie klassischer Streetwork, man versucht mit Jugendlichen Kontakte in. Das ist der Prinzip, ich komme zu dir. Also nicht geh zu mir, sondern ich komme zu dir.
Schon mal sehr keine Hürde da
ja,
für die.
Ja. Und die Kontakte, die wir aufgebaut haben und dann so pflegen während der Dienste freitags und samstags plus Feiertage und Vorfeiertage, das ist schon so eine große Anzahl von diesen Kontakten. Und natürlich, also wir bieten denen nicht nur diese sporadische vor Ort Hilfe, sondern unterstützen die auch, sobald die Fragen haben im Alltag, wo wir nicht jetzt die lösen können, sondern irgendwo, also wir brauchen dafür eine Vorbereitungszeit oder noch was. Und deswegen, dann ist die Antwort auf deine Frage, wir versuchen so viel wie möglich auch den Beratungen und Einzelfallhilfe anzubieten. Da sind aber unsere Kapazitäten auch begrenzt teilweise. Wir versuchen da auch bei Jugendlichen sozusagen Interessen zu finden. Also sobald diese Einzelfallhilfe, die sind so in meisten Fällen gemacht, Hast du weitere Probleme? Nee, dann melde dich, wenn du hast. Oder wir sehen uns auf der Straße.
Ja.
Wir wollen natürlich also sogenannte zweite Level in diesem Projekt anzubieten, dass wir dann mehreren Jugendlichen, mehreren auch Gruppenangeboten schaffen können. Es ist jetzt uns auf jeden Fall gelungen, also den Jugendlichen, die wir da kennengelernt haben und sich für Musik bzw. Rap interessieren, ein regelmäßiges Rap-Angebot anzubieten. Dass die dann mit einem Kollegen von uns, der professioneller Musikproduzent ist, also das auch sehr professionell aufnehmen und dann auch, wenn es klappt, dann auch Videos dazu machen und dann mit einem bestimmten geschaffenen kreativen Produkt davon weg sind. Das ist uns gelungen. Bei anderen Sachen, da fehlen uns leider noch, sagen wir so, finanzielle vor allem Kapazitäten.
Seid ihr da auf Spenden angewiesen?
Wir sind sehr schlecht in Werbung, was Spenden angeht, denn wir sind darin nicht talentiert. wir werden sehr, sehr dankbar sein, wenn jemand uns was spenden würde und wir können auch Quittungen aufstellen, wir können auch für jeden Cent, was wir verbraucht haben, auch einen Verwendungsnachweis schaffen, also denn das ist für uns gar kein Problem.
Kurzer Hinweis, bei Spenden bis 250 Euro reicht übrigens der Bankbeleg aus, da braucht man keine separate Spendenquittung mehr für die Steuer. Das nur als kleiner Hinweis an dieser Stelle, falls man überlegt, wie viel man spenden soll. 250 Euro ist genau die Grenze, für die man keine Spendenquittung braucht.
Tadam. Ja. Ja, weil
ich kann Werbung.
Vielleicht nimmt er den Tobi mal mit in die Altstadt. Ja. Der kennt da auch ein paar Leute.
Altstadt nie gewesen, kenne ich nicht. Nein, aber ich finde das total spannend, weil ihr halt mit diesem Kreativansatz auf die Jugendlichen damit zuzugehen, das ist ja genau das, was in der Schule ja völlig wegbricht. So, wenn was gestrichen wird, sind es kreative Fächer. So, es wird nicht Mathe gestrichen, weil das wird ja, ich glaube gerade in Bayern ist es gerade der Fall, da wird gerade wegen der PISA-Geschichte irgendwie reformiert und dann wird irgendwie Musik gestrichen und dafür 2 Stunden mehr Mathe. So, irgendwie, was halt nicht gut ist, weil gerade das Kreative wichtig ist. Ich las nämlich gerade vor kurzem ein Interview im Spiegel mit einem Erziehungswissenschaftler, der hat vor 20 Jahren in Island gearbeitet. Island hatte ein massives Drogenproblem unter Jugendlichen und durch die Kreativangebote haben die es geschafft, dass Island relativ drogenfrei ist. Also die Kiddies heute in Island, da nimmt kaum einer Drogen.
Ja, ich würde sagen, also in Island kenne ich den Beispiel, die haben einfach so vielseitiges Angebot gemacht, auch Sport. Deswegen waren die mal bei entweder WM oder Europa mal mit drin, obwohl das ist so 330.000 Einwohner, ja, haben die geschafft. Also haben für eine Furore durch der Fans. Und das ist dank dieses Programm, also aus meiner Sicht, wenn man 2 Stunden Musik wegschafft, dann muss man nicht zusätzlich Mathe machen, sondern dann freies Geld, was du jetzt geschafft hast und Zeit, einfach so den Jugendlichen selber anbieten, denn deren Interessen können auch wechseln. Das ist ganz normal. Also halbes Monat willst du Karate machen, danach willst du rappen, danach willst du Disco tanzen, noch was, Skateboard, bis du dann das gefunden hast, was du, Hauptsache, dass die diese Möglichkeiten haben. Also für uns ist es gar nicht wichtig, dass wir unbedingt mit Jugendlichen kreativ was tun oder Rap oder sowas, sondern wir sagen, Möglichkeiten gibt es, wir können euch irgendwo vermitteln, selber können was anbieten, ihr müsst uns nur das sagen. Oder
genau.
Beziehungsweise, wenn du gar nicht weißt, also dann guck mal, also es gibt diese Möglichkeiten. Wir sehen uns immer so als einen Raum zum Tasten, zum Proben und sich selber zu entdecken. Und wir finden auch also sehr, sehr wichtig, dass man bei Jugendhilfe, also es gibt mehrere Sachen, was bei Jugendhilfe sozusagen als Leistungen vorgeschrieben werden. Und am wenigsten wird immer so Persönlichkeitsförderung angedeutet. Sozialarbeit ist natürlich wichtig, also aber noch was, also da kann man schon sagen, also aber Persönlichkeitsförderung ist für mich in dem Sinne wichtig, denn alle unseren Institutionen, was die Jugendlichen angeht, sind dafür da, damit die Jugendlichen eine Perspektive schaffen. Die Sache ist die, dass unglückliche Menschen Perspektive kaum haben. Und Menschen aber, die Persönlichkeiten sind, die finden immer eine Perspektive, immer einen Weg. Also die dann bringen die dem Land, also dem Staat, denn wir sprechen über Einrichtungen oder Behörden, die vom Staat bezahlt werden, die bringen dann das später. Wenn wir sagen, wir bewegen uns in diese Richtung, solche Sachen wie Inklusion deuten darauf hin. Die Sache ist aber die, wir brauchen tatsächlich alle. Also Emanzipation hat ersten Schritt gemacht. Danach, sagen wir so, seitdem keine Segregation gibt es und jetzt auch Inklusion. Das heißt also, als Gesellschaft, wir denken schon daran. Wieso schaffen wir das jetzt nicht auch bei den Jugendlichen, die gerade das brauchen, einfach so ein bisschen mehr jetzt im Vorfeld zu leisten, damit die dann in 10 Jahren das zurückzahlen. Mhm. Das ist für mich immer so die Frage, also ich habe das irgendwann gehört und ich denke, so tickt man bei einem kapitalistischen Staat, vielleicht auch richtig, aber wozu hat das? Ich denke, also meiner Information nach, ich kann auch falsch liegen, Claudia, du kannst mir vielleicht besser sagen, Hilfe zur Erziehung wurde eingeführt, weil das wirtschaftlich viel günstiger ist als die Menschen, die im Knast sitzen. Stimmt das so?
Und also auch die Heimplätze sind wesentlich teurer als die flexible Erziehungshilfe.
Genau. Das heißt, Hilfe zur Erziehung hat man geschafft. Man hat erlaubt, den Sozialarbeiter in die Familien reinzugehen. Man hat mit diesen Strukturen irgendwie sich so alles so bekannt gemacht, wegen Wirtschaft. Mhm. Jetzt, wenn wir so denken, dass in das Geld, was wir in Jugendliche heute, ja, es braucht nicht so viel, also aus meiner Sicht, wenn wir, es braucht zumindest nicht zu kürzen, was es ja schon jetzt gab, also vor allem in offene Kinder- und Jugendarbeit. Wenn wir darauf jetzt oder darin was investieren, dann also die Jugendlichen haben jetzt schon, es gibt 16, 17-Jährige, die durch Influencer-Arbeit so viel Geld erwirtschaften, ja, und so viel Steuer daraus, ja, zahlen, dass eigentlich die ihre Eltern, sagen wir so, ja, wie nennt man das, also Renten zahlen können. Also
ja, richtig. Den,
die haben da dazu Zeug, die haben nötige Kompetenzen, weil die wachsen damit auf und aus meiner Sicht, also Persönlichkeiten sind immer die Menschen, die perspektivisch für sich schaffen, auch für die anderen. Und das ist aus meiner Sicht das, was unser Land, unsere Gesellschaft einfach so weitertreiben kann. So.
Ja, man muss den Kids eine Perspektive bieten, man muss sie fördern, man muss sie auch ein bisschen, ja, motivieren einfach, so ihnen Wege zeigen halt, ne?
Nicht nur.
Und sie also auch mal lassen.
Genau.
Und sie lassen, ja.
Gib denen Raum.
Ja.
Sag denen, das ist dein Raum, nach deinen Regeln. Es gibt dazu bestimmte Bedingungen, die du auch für dich selber so irgendwie aufgreifen kannst.
Ja.
Es gibt auch in Deutschland super Sache, heißt Verbandsarbeit. Verbände geben jede kleine Gruppe, die bei denen angemeldet hat, der Jugendlichen, ein kleines Budget, geben einen Raum und diese Gruppen existieren. Ich kenne sehr viele von meinen Kollegen oder von meinen Kumpels, die in Deutschland aufgewachsen sind, dass die durch diese Verbände, durch diese Gruppen sehr viele Community, also so viele soziale Kontakte geschafft haben. Aus meiner Sicht, das hatte ich in Kasachstan und ich weiß, es wird da nie sowas sein, denn das ist so in deren Augen ein verschwundenes Geld. Aber
wir haben uns früher auf dem Dorf innerhalb von Jugendheimen selbst organisiert, ohne SozialarbeiterInnen, ja, ja, sondern das waren wir, die das irgendwie gemacht haben. Ja? Da waren Ältere dabei und Jüngere. Und dann haben wir da alles am Leben gehalten. Wir haben das alles abgerechnet, wir haben die Theken aus Schank gemacht, wir haben gekocht, wir haben aufgelegt, wir haben Partys organisiert und daraus sind echt gute Communities entstanden. Und wir haben den Kindern, Jugendlichen ja auch wieder einen Raum geboten. Ne? Also wir hatten den Raum, uns da zu probieren und wir haben Gästen den Raum geboten, sich bei uns wohlzufühlen. So. Und das, ja, bricht halt leider auch immer weiter, mhm, weg.
Ja. Ja, ey, total spannend. Total spannender Typ, Wladimir. Ist echt total, vor allen Dingen, wie gesagt, dieser Eingangssatz von dir, der wird mir im Gedächtnis bleiben, dieses Ding. Ich habe meine beiden Hobbys zum Beruf gemacht, nämlich Comedian und Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Mega gut. Bevor wir zum Schluss kommen, denn ihr merkt, das Pitcher, es wird im Hintergrund lauter. Heute ist wieder Pitcher Talkshow. Wladimir ist einer der Gäste, aber...
Ich glaube, wir haben wieder eine Stunde, ne?
Heute auch, wir haben die Stunde voll, richtig. Eben, deswegen kommen wir zum Schluss dieser Podcast-Folge, wie immer, zu unserem 5-Fragen-Quickie.
Yes!
Den sich Claudia einst ausgedacht hat. Ich habe übrigens beim letzten Mal eine Variation reingebracht. Die habe ich dir auch dabei geschrieben. Hast du gar nicht reingeguckt?
Nee, tatsächlich
so.
Nicht.
Ne? Weil
jetzt kommt der Moment, wo ich die Brille zum Lesen ausziehen muss.
Ist das keine Gleitsicht?
Nein.
Ich sag dir, Gleitsicht bewahrte ich genau davor.
Ja, aber dafür ist es noch zu schwach.
Ach, Bullshit, Gleitsicht ist super. Doch, es gibt die Vorstellung. Doch, ist es. Ich bin sehr... Ja, das ist aber, weil du es nicht kannst, Andreas. Das ist deine Unfähigkeit.
Okay, das ist wohl die Alternative für den Summit gewesen, weil der hat nämlich wohl ähnlich wie du keine Songs geschrieben.
Genau, richtig. Ich dachte mir, wir haben ja nicht nur Musiker zu Gast, ja, sondern auch jetzt der zweite Comedian hintereinander übrigens.
Ja, das stimmt.
Ja. Als nächstes laden wir Mario Barth ein einfach. Kennst du vielleicht? Kennst du den?
Also da bin ich aber krank, da bin ich mir sehr sicher.
Ja, war mir klar, der bleibt dann an mir
Scheiße
hängen, weißt du?
Scheiße erlebe ich genug in meinem Leben.
Ja, richtig.
Also, der Tobi hat sich die erste Frage ausgedacht. Welchen Song hast du zuletzt gehört?
Du darfst auch auf deinem Telefon nachgucken bei Spotify oder wo auch immer du
ich
Musik hörst.
Ich Spotify.
Was?
Ich schaue das immer auf YouTube.
Okay, alles klar.
Werbung. Ich tippe, das war bestimmt Roxanne-Cover von Mai, Henning Mai und
jemand. Ah, okay.
Also,
Henning Mai von An Mai Kantereit,
genau,
ja.
Also das.
Ach, cool. Schöner Song, schönes Cover, finde ich richtig gut.
Also, ich habe dann, das hat mir jemand empfohlen, also ein Kumpel, ich habe das angeschaut, erst dann habe ich Original angeschaut und ich kann sagen, also dieser Cover macht das eindeutig anders und macht das viel, viel besser, also an sich selbst als Musikstück, also, mhm, finde ich. Ich finde schon, dass jüngere Generation, also sagen wir so, die alte Musikstücke relativ anders, ein bisschen anders versteht, ein bisschen anderer sind, reinliegt. Also für mich klassischer Beispiel ist Maneskin Begin.
Ja.
Und das ist bis jetzt mein Lieblingssong. Also obwohl ich schon davor die zwei auch Original und Cover auch, mhm, mochte. Und das war aber für mich totaler Hammer.
Ja, cool. Okay. Die nächste Frage, Claudia.
Auf welches Talent, das nichts mit Stand-up zu tun hat, bist du besonders stolz?
Ja, wahrscheinlich Geduld. Ich bin sehr talentiert im Geduld.
Aber das ist doch ein Segen, finde ich.
Das?
Geduldig, ja, sein zu können, ist doch ein Segen.
Ja, richtig. Also ich wäre gern geduldig. Hm. Weißt du, war ich neulich im Laden und gesagt, ich brauche ein Geduldsspiel, aber zack, zack!
Nee, also ich will auch alles schnell, aber wenn ich weiß, also anders geht nicht, dann, ja, dann warte ich einfach ab,
okay,
und dann so irgendwie.
Da können wir noch was lernen, Tobi.
Auf jeden Fall.
Wo würde man dich an einem freien Tagabend treffen?
Wahrscheinlich zu Hause, am Sofa. Wir haben quasi noch ein drittes Hobby mit meiner Lebensgefährtin zusammen, das ist Serien anschauen. Und wir schauen einfach so die. Und seit letzten 2 oder 3 Jahren haben wir Brettspiele für uns entdeckt. Und wenn wir nicht Serien schauen, nicht mit Freunden uns treffen, dann spielen wir Brettspiele.
Geil! Ja. Schau mal, was habt ihr für eine Serie zuletzt geguckt oder welche guckt ihr gerade?
Gerade jetzt haben wir 2 deutsche Serien geschaut. Eine davon ist Parfüm.
Okay.
Und davor gab es Schlafende Hunde.
Ah, okay,
also,
alles klar.
Wir haben das als Empfehlung von jemandem bekommen und wollten das anschauen. Und die waren gut.
Okay, direkt mal notiert.
Was kannst du gerade empfehlen?
Eine Miniserie bei Netflix und zwar Der Untergang des Hauses Usher. Eine Horrorserie basiert auf dem Werk von Edgar Allan Poe. Richtig gut, mega guter Cast, richtig schöne Serie. Mega gut. Und wenn du die guckst, einer der männlichen Hauptdarsteller, du wirst lange überlegen, woher du ihn kennst. Ich habe dann gegoogelt und dann erfahren, aus welchem Film, den ich als Kind geliebt habe, ist. Mehr Hinweise gibt es okay. nicht. Aber Untergang des Hauses Usher, wirklich eine super Serie.
Ja, sehr gut.
Ich kann Amazon Prime Fleabag reinwerfen.
Fleabag, okay.
Ja, das ist ein von unseren Lieblingsserien.
Okay.
Und ich würde sagen, da, also als Comedy-Serie ist das für uns Lieblingsserie und als eine aus der Sicht, also quasi was Frauen-Themen anspricht.
Ja.
Also aus meiner Sicht, so eines, wenn man sagt, Serien mit Spezifik. Das ist die beste Serie auch. Mhm. Also, ich will jetzt nicht sagen frauenspezifisch, aber ich meine, die meisten Themen sind Frauenthemen.
Ja,
ja, okay. Man kann sagen auch generell Gesellschaftsthemen, aber.
Ich finde das so eine Steigerung super. Noch zu Girls.
Ja. Ja.
Ne? So, Girls war schon sehr.
Girls kenne ich nicht.
Lena Dunham? So, nee. Okay. Ja. Nur eine
Ich habe beides nicht gesehen, aber ist jetzt mal notiert. Okay,
das ist Humor, was okay. man sagen kann. Was ich auch in Deutschland mir wünschen würde, denn man kann sagen, das ist zu schmutzig, zu dreist, aber ehrlich,
okay.
authentisch und man spricht da nichts, was künstlich ist, sondern das ist tatsächlich also aus jemandem heraus, der das erlebt hat und das ist, ich würde sagen, das ist auch eine richtige Stand-up-Comedy, aber in Film-Variation.
Okay.
Denn das ist wirklich? Sehr gut.
Beides mal notiert. Ihr findet das übrigens auch in den Shownotes zu dieser Sendung. Und da schickt natürlich auch den Link zu eurer Spendengeschichte hin, damit die Leute für euer Projekt spenden können. Das findet ihr natürlich alles da oder in den Kommentaren bei Facebook.
So, vierte Frage. Was ist die letzte Sache, die dich richtig beeindruckt hat?
Poor Things. Also, das ist Film von, Film, was jetzt für Oscar nominiert wurde. Da ist Emma Stone, Hauptdarstellerin von Jorgis, griechischer Name, also ich glaube Jorgis Lakromos, also der Regisseur. Und wir haben das im Theater Savoy geschaut, in Düsseldorf und also das hat mich wirklich beeindruckt, in dem Sinne, dass also es gibt diese, als Künstler willst du solche Sachen erleben, dann denkst du, die Welt ist nicht verloren. Man kann daran sich orientieren, künstlerisch, was Comedy auch angeht, also Witze angeht, darstellerisch, Drehbuch, autorisch, alles Mögliches. Top-Niveau. Also aus meiner Sicht, das ist das Beste, was ich... Also ich habe jetzt vor kurzem auch Duna angeschaut. Duna ist schon eine Attraktion für sich. Super Sache. Aber Poor Things ist für mich also totale Empfehlung. Also mhm. Und am Ende musste ich 3 Minuten weinen und lachen gleichzeitig.
Oh, verrückt.
Weil ich diese alle Emotionen im Film noch nie gezeigt habe. Ein paar vielleicht mal gelacht und am Ende ich war einfach so erlöst. Und das ist...
Okay.
Das ist Seltenheit. Und
krass, wenn ein Film sowas auslöst. Finde ich gut.
Ja.
Finde ich gut. Okay, letzte Frage.
Was ist dein Lebensmotto?
Also ungefähr, ja, es ist ein bisschen vielleicht kompliziert. Also es gibt da 2 Sachen. Eine, ich empfehle allen und mir auch, also kleinere Probleme zu haben, denn wenn wir diese Probleme lösen, also nicht große, sondern kleinere, wenn wir die lösen, dann steigern wir uns, also wir entwickeln uns. Dann heißt das also, kleinere Probleme helfen uns. Und zweite ist in dem Sinne auch, also dass zumindest bis Stand jetzt, ich denke, das Ziel eines Menschen ist, glücklich zu sein und Menschen, die er mag und ihm mögen, glücklich zu machen. Also, und wenn man so einen Ausgleich in dieser Sache, also es gibt eine egozentrische und eine, sagen wir so, umfeldorientierte, wenn man einen Ausgleich findet, dann vielleicht lebt man in Anklang mit sich selbst, also in so einer Synergie heißt das, ne, Symbiose, also
Symbiose.
Ja, Symbiose.
Mit dir also, und der Umwelt.
Ja, ja.
Ja.
So ungefähr.
Sehr schön.
So, und jetzt kommt, das dürfte dir ja ganz leicht fallen. Erzählst du uns deinen besten Witz?
Boah.
Das ist für Comedians immer so eine schwere Frage, ja, voll, irgendwie, oder? Weil gerade Stand-Up ja so Situationsgeschichten sind, ein Witz. Aber hau raus.
Ja, ich weiß
sonst
nicht,
erzählt der Tobi einen von Fips Asmussen. Das, oh, da boah, hindert den nichts dran.
Wenn.
Nein.
Ja, dann. Also nur einen Witz. Mhm. Okay, dann. Ja, dann. Wahrscheinlich den. Also. Meine Mama ist ehrlich und sehr direkt. Also, wenn meine Mama bei Edeka an der Kasse gefragt wird, ob sie die Treuepunkte sammelt, da antwortet sie immer, ach nee, sorry, manchmal gehe ich zu Rewe.
Da möchte ich gerne kurz bei Treue. Ich werde den Namen nicht verraten, aber ich habe eine Freundin, die ich heute noch sehr dafür feiere, die in ihrem Hochzeitsgespräch vor dem katholischen Priester saß und ihn gefragt hat, wäre das ein Problem, das Treuegelübde rauszunehmen? Da hat er gesagt, ja, das wäre ein sehr großes Problem. Da hat er gesagt, also wollen Sie mich zwingen, vor Gott zu lügen? So.
Tja.
Ich feiere sie heute noch dafür ein bisschen.
Ja, und hat sie dann kirchlich geheiratet oder nicht?
Hat sie.
Und hat das Treuegelübde auch drin gelassen. Sie hat also Gott angelogen.
Ja.
Ja. So. Wird sie sehen, was sie davon hat, wenn sie in der Hölle schmort. Ladies and Gentlemen.
Meinst du, die steht nicht plus eins drauf, wie
nee,
du?
Nee, aber sowas von nicht. Aber wie sagte meine Großmutter, die sehr katholisch war, schon so schön, ich will lieber in die Hölle, weil da kenne ich mehr Leute. So, in okay, diesem Sinne, vielen Dank, Wladimir, dass du die Zeit genommen hast für unseren Podcast.
Dank.
Danke, Claudia. Und
danke,
viel Glück
Tobi
bei deiner Prüfung.
Ja, ja, schaffen wir.
Und wir hören uns schon bald wieder, denn wir haben schon den nächsten Podcast in Planung.
Ja, der ist auch hier heute, der Mann, habe ich gesehen.
Genau, richtig. Aber dazu mehr, deswegen schaut in die Shownotes, da findet ihr den Link, wo ihr für das Projekt von Wladimir spenden könnt. Und
unbedingt.
Bleiben Sie uns gewogen.
Bis dann.
Bis dann, adieu.
Tschüss. Ciao.